Deutschlandfunk.
Literatur letal. Kriminalhörspiel von Carla Spieß und Thomas Doktor.
Wie alles angefangen hat? Das war schon ewig her. Das war im Sommer 1980 in Hagen. Ja, die lokale Szene veranstaltete da ein Festival. Nena, damals noch Sängerin der Stripes, vermisste ihr Stirnband und gab mir den Auftrag, es wieder zu beschaffen. Ja, das Ding war sowas wie ihr Glücksbringer. Ohne wollte sie auf gar keinen Fall auftreten. 2 Stunden später hielt ich das kostbare Stück in den Händen. Ja, die Jungs von Extra Breit hatten versucht, damit den kaputten Keilriemen ihres Ford Transit zu ersetzen. Ja, zugegeben, das war noch kein so großes Ding, aber ja, immerhin ein Anfang. Die Sache sprach sich rum. Und als ich dann auch noch den Sabotageakt an Conny Planks Studio und die Erpressungsversuche gegen Spliff aufklären konnte, hatte ich meinen Namen weg. Viktor Berger, der Popdetektiv. 81, also im darauffolgenden Sommer, nahm ich dann den Auftrag an, einem gewissen Hansi Hölzel in Wien aus der Peitsche zu helfen. Ja, Wien kam mir gerade recht. Nicht nur wegen des Stapels unbezahlter Rechnungen, Mahnung und Wendungsdrohung, das war eher Normalzustand. Aber dann nahm die Polizei auch noch meinen 64er Taunus an den Haken. Nur weil der TÜV seit über einem Jahr fällig war. Wie sollte ich so weiterarbeiten? Ein Detektiv ohne Auto ist wie Eiswürfel ohne Whisky. Kurz, kein Geld und kein Auto. Was hielt mich? Nichts. Also, Hansi Hölzel, alias Falco, war 81 Bassist bei der Anarcho-Rockgruppe Dradivaba. Wir kannten uns aus München. Bei einem Auftritt im Sophiensaal in Wien hatte jemand eine Schachtel mit weißem Pulver in Hölzels Instrumentenkoffer versteckt. Ja, den Fall hatte ich schnell gelöst. Hölzel war wieder auf freiem Fuß. Nur das Honorar war ein Problem. Das Honorar ist bei Musikern immer ein Problem. Hansi Hölzel konnte oder wollte mich nicht bezahlen und bot mir stattdessen 2 Wochen in der Ferienhütte seines Onkels am Ufer des Wörthersees an.
Mittagspause.
Ja. Der lange Weg nach Derndorf. Mittagspause habe ich vor 2 Jahren in Wuppertal gesehen. Und die Foyer des Art?
Tut mir leid, kommt erst Ende des Monats offiziell raus. Aber ich hab sie schon. Ein Freund von mir, der kennt den Max Gold.
Oh. Ja. Platten. Ein Plattenladen in Klagenfurt. Die Rettung. Wow, Slime. Cut. Stiff Little Fingers.
Ah ja.
Oh, Student Teachers. Robin Grissel. Was für eine Show.
Ja, schon so.
Die First Annual Report, die habe ich in London gekauft. Hast du auch gehört, dass sie sich auflösen wollen?
Ja.
Ah, wäre ein echter Verlust. Oh, UK Subs Crash Course. Ja. Ah, die Brand New Age, finde ich besser.
Kennst du Another Kind of Blues? Stark. Kurz, hart, fetzig, lang.
Ja, fetzig, aber Brand New Age klingt einfach dreckiger, finde ich. 2 Tage Hölzelhütte am Wörthersee und ich war fertig. Trotz einer Palette Dosenbier und einer Flasche Whisky. 2 Tage Tretbootverleih, Kaiserschmarren, Folklore, Kuhglocken, Idylle und ich war runter mit den Nerven.
Pass auf, wenn dir die Brand New Age gefällt, ja? Was ist denn noch, Admin? Pass auf, gut zu.
Luigi, ich ritz mir die Brust auf und wälz mich in Erdnussbutterpop. Immer ein guter Lifehack, immer gut.
Prost, ich bin der Pferde.
Viktor, Prost, Ferdi.
Prost. Sag einmal, hast du heute am Abend schon was vor? Das ist nämlich eine klasse Party. Kommst du mit?
Ferdi brauchte nicht zweimal fragen. Jede Party war besser als noch ein Abend Hölzelhütte und österreichisches Fernsehen.
Flache Bilder, eine völlig übertriebene Psychologie der Figuren, Beschreibungsimpotenz. Na. Eine völlig läppische und idiotische Literatur, wenn Sie mich fragen.
Nein. Lieber Pathé, immer langsam mit den jungen Pferden.
Ja, bitte.
Die soziale Relevanz seines Engagements ist doch auf der metaphorischen Ebene sehr elegant in der Wettersymbolik aufgelöst.
Sag ich doch läppisch.
Ja, nein, das ist nicht läppisch.
Na, dann eben idiotisch.
Idiotisch, mein lieber Pathé. Was soll sie denn, die Literatur? Soll sie nur aufrührerisch sein?
Hast du den Strickpullunder gesehen?
Ja, das ist vielleicht der Schirr.
Lieber tot als sowas tragen.
Meine Oma hätte nicht einmal Socken draus gestrickt. Aber sag mal, magst du nur einen schottischen oder bleiben wir erst einmal beim irischen?
Na, bring mir doch erstmal ein Bier mit, ja, und mach mal ein Päuschen mit dem Whisky.
Ja?
Ach komm, was soll's, bring mir ein Bier und noch so einen kleinen Hund. So Energie, Huber, Energie.
Entschuldigen Sie, Herr, Corinna Haberlein vom ORF. Einen recht schönen guten Abend, Herr Magister Huber.
Das Fräulein Haberlein, küsste Herr.
Küsste Herr.
Aber sehr schön, dass Sie auch wieder da sind. Wie schnell so ein Jahr vergeht, nicht wahr? Ne? Ihr Bericht heute Mittag, also ich sage Ihnen, ganz vorzüglich, first class. Kann ich den auf Kassette bekommen für den Pressespiegel?
Ja, selbstverständlich, sehr gerne, ja, Herr Huber.
Also jetzt darf ich vorstellen, Dick Partey, sein erster Roman, kommt im Herbst bei Pfeiffer raus. Noch ganz unbekannt, war lange im Ausland, aber Pfeiffer hält große Stücke auf ihn. Vielleicht haben wir ja den diesjährigen Bachmann-Preisträger vor uns. Ja.
Angenehm.
Na, das passt ja ganz wunderbar. Sie lesen doch am Samstag. Geben Sie mir nach der Lesung ein Interview? Dann sind die Eindrücke noch ganz frisch. Und sagen Sie, wäre es eventuell möglich, schon mal einen Blick in den Text zu werfen, den Sie lesen werden?
Bedauere, aber Sie wissen doch sicher, dass wir das nicht dürfen.
Fräulein Corinna, dass Sie es trotzdem immer wieder versuchen, das erst.
Küss die Hand, Herr.
Pass mal auf, Viktor. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Leben in die Bude einbringen.
Ja, was bilden Sie sich ein, sich Grabscher? Das ist ja wirklich eine Unverschämtheit. Jetzt lassen Sie gefälligst Ihre Finger da.
Aber wenn ich so einen vollgeformten Hintern sehe, dann, wissen Sie, dann kann ich aber gar nicht mehr anders. Vielleicht darf ich Ihnen was vom Buffet mitbringen. So ein Kaviarbrettel vielleicht.
Ja, wenn Sie es schon anbieten. Ja. Dann nehme ich aber auch noch ein Gläschen Champagner. Auf den Schreck.
Na, mit Vergnügen.
Mein Kopf war eine Maschinenhalle, die Stirn ein Dampfhammer.
Heute Mittag stellen sich 20 Autoren und Autorinnen der Sofortbibliothek im Anschluss an ihre.
Meine Zunge fühlte sich an, als hätte ich eine Packung Taschentücher im Mund.
Am Sonntagnachmittag wird der Preisträger des diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preises bekannt gegeben.
Jeder Versuch, zusammenzubekommen, wo ich war und wie ich hier hingekommen war, löste unmittelbar eine neue heftige Schmerzwelle aus.
Außerdem vergibt das Land Kärnten 2 Nachwuchsstipendien.
Also, am besten die Augen geschlossen halten und nichts denken.
In unserem Sonderprogramm stellen wir Ihnen die Teilnehmer des Wettbewerbs vor.
Eine rote Glut pulsierte hinter meinen geschlossenen Lidern.
Wir werden natürlich auch live von der Preisverleihung am Sonntag berichten.
Es war unerträglich warm.
Corinna Haberlein.
Und der Schweiß rann mir in Strömen zwischen meinem schwarzen Ramones-T-Shirt und der Lederjacke den Rücken hinunter.
Oh. Aua.
Ein Speer. Ein Pygmäen.
Oh Gott, ich bin im Unfall. Eine Spießfalle. Was ist so ein Auto? Es ist ein Ford da.
Aua. Ich öffnete ganz vorsichtig meine Augen zu einem Schlitz und sah schwarz, um genau zu sein, mattschwarz und einen Chromschriftzug. Rekord, flüsterte der Teil meiner Hirnregion, der für schnelle Kombinatorik zuständig war und allem Anschein nach die Fähigkeit zu lesen noch nicht völlig verloren hatte. Nicht, dass ich viel damit anfangen konnte, aber nun gut. Ich lag mit dem Rücken auf einer nassen Wiese neben einem Auto. Dann sickerte eine weitere Information, wie Sirup durch meine zermürbten Hirnwindungen. Ferdis Auto. Aber wo war Ferdi, verdammt nochmal? Ich benötigte 5 weitere Minuten, um mich aufzusetzen, die zerknitterte Packung Zigaretten aus der Innentasche meiner schwarzen Lederjacke zu fingern, das Zippo aus der Außentasche zu fummeln und mir eine anzustecken. Dann fand ich in der anderen Innentasche meine Sonnenbrille. So gewappnet schaffte ich es aufzustehen und einen weiteren Blick in diesen brüllwarmen Sommervormittag zu riskieren. Auto, ohne Ferdi, Wiese, nass, Bäume, Seeufer, Wasser.
Scheiße, ist das nass.
Das kühle Wasser des Sees ließ meine Lebensgeister aufjaulen. Wie ein Motor, den man aus dem Stand in die höchste Drehzahlregion jubelt, um dann die Kupplung springen zu lassen. Jetzt war ich wach. Ich blickte mich suchend nach meiner Brille um. Da sah ich ihn. Lederslipper, ein leichter, beigefarbener Wettermantel, darüber ein graumelierter Hinterkopf. Er lag auf dem Bauch in einer großen Wasserpfütze, auf dem Boden eines Ruderbootes, das vor mir am Uferrand dümpelte.
So, Freundchen, Hände aufs Dach, Beine schön auseinander.
Au!
So ist recht.
Genau. Ich so grob, Herr Wachtmeister. So früh am Morgen vertrage ich es noch nicht so hart.
Ich bin Aspirant der Bundespolizei, wenn ich bitten darf. Aspirant, wir sind in Österreich, falls Sie es noch nicht bemerkt haben, Herr.
Berger.
Herr Berger. Herr Bezirksinspektor Leuschner, eine Waffe hat der Herr nicht bei sich. Soll ich das Fahrzeug inspizieren, Herr Bezirksinspektor Leuschner?
Lass uns gut sein, Aspirant hinter sich. Geben Sie mir die Papiere.
Herr Berger.
Jawohl.
Um 11.35 Uhr hat uns der Herr Landwirt Josef Moser angerufen, am Ufer des Wörthersees seine Leiche gefunden worden.
Ja, die liegt da hinten.
Ja, ja, ruhig jetzt, Ruhe.
Der Traktor hatte mich beinahe überrollt, obwohl ich mitten auf der Fahrbahn mit tropfenden Jeans und rudernden Armen nun wirklich nicht zu übersehen war.
Gehe ich recht in der Annahme, Herr Berger, dass Sie das waren, dieser Preis? Haben Sie angerufen?
Ja,
waren Sie der
Ihre Kombinationsgabe, Herr Bezirksinspektor Leuschner. Meine Bewunderung.
Jetzt will man aber nicht zu viel sagen, Herr Berger.
Ganz groß.
Arschloch erst. Blödes Touristenpack. Wenn Sie nicht kooperieren, Herr Berger, können wir Sie auch mit aufs Revier nehmen. Hinterher holen Sie das Boot ans Ufer und lassen Sie uns den Toten inspizieren.
Na, wollen wir's. Das ist ein Gatsch.
Ja, halt erst. Hinterher, notieren Sie schnell.
Ja.
Leiche.
Leiche.
Ja, männlich, ne?
Männlich.
Ende 50, schätzometrisch.
50.
Laut Ausweis Brachfeld, Winfried. Na, siehst du das? 57 Jahre. Hey, gut, ne? Wohnhaft Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland. Warten Sie, da ist eine Visitenkarte. Hab ich mir doch gleich gedacht, dass der zu diesem Literaturzirkus gehört. Verleger, Brachfeld Verlag, Frankfurt.
Soll ich das aufschreiben?
Der wusste ich auf. Alles schon. Als Privatdetektiv ist das natürlich das Erste, was man macht. Die Identität des Toten feststellen. Gelangweilt beobachtete ich diese beiden Alpenclowns bei ihrer wichtigen Ermittlungsarbeit. Jetzt eine Zigarette. Aber meine Hand zog nur einen nassen Klumpen aus Zigarettenpackung und Tabakkrümeln aus der rechten Jackentasche. Die handgerollte kubanische Zigarre, die sich in meiner linken Tasche befand, war genauso nass. Ich hatte sie neben dem Toten gefunden und sicherheitshalber eingesteckt, noch bevor Sheriff Leuschner und sein Deputy am Tatort ankamen, versteht sich. Das teure Stück hatte Hinterseers grobmotorische Untersuchung unbeschädigt überstanden.
Aspirant Hinterseer, notieren Sie weiter. Keine äußeren Gewalteinwirkungen. Genau, vermutliche Todesursache, Unfall durch Ertrinken im Birkenwasser.
Im was?
Im Birken.
Brackwasser.
Ja, jetzt schleichen Sie einmal. Jetzt verschwinden Sie erst. Sehen Sie hinter sich. Es ist doch jedes Jahr das Gleiche mit diesen ganzen Städtern und Künstlern. Kommen aus Deutschland auf für Wochen und Wörthersee und glauben, sie könnten betrunken mit dem Ruderboot über den See
ausfahren.
Letztes Jahr wäre auch schon beinahe ein Pärchen bei einer nächtlichen Ruderpartie mit Champagner ertrunken.
Ich musste mich erst einmal auf den Fahrersitz von Ferdis Wagen fallen lassen. Der Kreislauf. Noch immer schwappte der Whisky vom Vorabend durch mein Hirn und die Scharfsinnigkeit des Bezirksinspektors zog mir endgültig den Boden unter den Füßen weg. Das sollte ein Unfall sein? So blau kann man gar nicht sein, dass man in einer Pfütze im Boot ertrinkt. Und nach Drogenexperimenten sah mir dieser Brachfeld auch nicht aus. Eher der Rotweintyp, ab 70 Mark die Flasche aufwärts. Aus den Tiefen meines vernebelten Hinterkopfes tauchte ein Bild auf.
Prösterchen, Prösterchen,
Prösterchen. Ach, der große Winfried Brachfeld höchstpersönlich. Ja, damit haben Sie wohl nicht gerechnet, dass wir beide uns noch einmal wiedersehen.
Haben Sie endlich auch einen Verlag gefunden? Kaum zu glauben. Darauf sollten wir anstoßen. Zum Wohl.
Mein lieber Brachfeld, es gibt Verleger, die wissen Qualität noch zu schätzen. Zum Wohl. Und die schöne Gattin? Heute nicht an Ihrer Seite?
Meine Frau reist morgen früh erst an. Aber ich wüsste nicht, was Sie noch annehmen sollten.
Ach, wissen Sie, alte Freunde trifft man doch immer wieder gerne. Und dann auch noch zu so einem spannenden Anlass.
Spannend.
Prost, Corinna.
Und? Ja, seid ihr auch Autoren, oder?
Ja.
Aber so mehr in Rockerlyrik, oder?
Ja,
Frau Mercedes Brachfeld?
Ja.
Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Es tut mir sehr leid, gnädige Frau. Ich kann Ihnen den Anblick leider nicht ersporen, aber wir müssen den Toten halt identifizieren. Vorschrift, Sie verstehen. Wenn ich Sie also bitten dürfte, gnädige Frau.
Wow, Mercedes. Was für ein Name. Und was für eine Frau. Um es kurz zu machen, 11 von 10 möglichen Punkten.
Oh mein Gott. Winfried. Ja. Das ist mein Mann, Winfried. Oh, wie schrecklich. Wie konnte das nur passieren?
Ein Taschentuch, gnädige Frau.
Danke. Könnten Sie mich bitte einen Moment mit ihm alleine lassen?
Als sie vom Boot zurückkam, trug sie eine tiefgetönte Sonnenbrille und wandte sich entschlossen an Bezirksinspektor Leuschner.
Haben Sie schon eine Spur? Wer steckt hinter dem Mord an meinem Mann?
Mord? Nein, gnädige Frau. Wenn Sie mich fragen, handelt es sich eher um einen tragischen Unfall.
Wie bitte? Herr Inspektor.
Bezirksinspektor. Gnädige Frau.
Lassen Sie es kurz sein. Lassen Sie es kurz sein, Aspirant hinterher. Bitte. Bestellen Sie einen Leichenwagen und?
Leichenwagen.
Vorschrift ist Vorschrift. Geben Sie über Funk in der Pathologie Bescheid. Die Obduktion wird meine Annahme sicher bestätigen. Und Sie, gnädige Frau, seien Sie so gut und kommen Sie heute noch ins Wachzimmer. Wegen der Formalitäten. Sie müssen da noch einige Papiere.
Herr Bezirksinspektor.
Ja.
Haben Sie auch wirklich alles genau untersucht? Sie haben keinen Hinweis auf einen Mord gefunden. Mein Mann trinkt nicht übermäßig. Er war in keiner Weise leichtsinnig. Diese abendliche Ruderpartie, das macht er immer so, wenn er hier war, um den Kopf frei zu bekommen. Er kannte den See. Da ist noch nie etwas passiert.
Werte, gnädige Frau Brachfeld, ich bin jetzt seit über 30 Jahren bei der Bundespolizei und glauben Sie mir, meine Ermittlungsarbeit ist tadellos. Ja, sicher trifft Sie der tragische Verlust Ihres Gatten hart, aber in diesem Fall scheint mir die Sachlage doch sehr eindeutig.
Ja, Bezirksinspektor, in der Pathologie ist keiner mehr da, die sind alle schon im Wochenende.
Ist auch recht, Hinterseher. Dann sollen Sie ihn direkt am Montag untersuchen. Wenn die Obduktion, gnädige Frau, tatsächlich etwas ergeben sollte, können wir immer noch schauen. Könnten wir Sie in die Stadt mitnehmen?
Dass diese Frau nicht bei den beiden Hinterwäldlern im Polizeiwagen mitfahren würde, war sonnenklar. Ich witterte meine Chance und ergriff sie sofort.
Also, ich fahre auch in die Stadt. Wenn Sie wollen, können Sie auch in meinem Wagen...
Sie, Herr Berger, fahren heute gar nicht mehr. Schlafen Sie erst einmal Ihren Rausch aus. Und außerdem belange ich Sie hiermit um 500 Schilling wegen unerlaubten Parkens in einer Grünanlage.
Entschuldigung, ist auch nass geworden.
Vorne in meiner Handtasche ist ein Feuerzeug.
Hier bitte.
Danke.
Sie glauben also nicht an einen Unfall, ja?
Der wichtigste Verleger Deutschlands in einer Pfütze, auf dem Boden eines Bootes ertrunken. Wie ein Kleinkind. Das kann ich nicht glauben.
Ja, Vorsicht davon.
Der Tag begann sich nun doch etwas mehr nach meinem Geschmack zu entwickeln. Mercedes hatte die Knolle bezahlt und das Steuer von Ferdis Wagen übernommen. 1:0 für mich, was den sichtlich frustrierten Leuschner betraf. Und so gesehen kam ich allmählich in Torlaune.
Ein Mann in seiner Position. Da hat man nicht nur Freunde. Haben Sie eine vage Vorstellung davon, wie es im Literaturgeschäft zugeht? Da wird um den Nachwuchs gebuhlt. Schmiergeld, Intrigen, Rufmord, Affären, Skandale.
Mercedes redete sich in Rage. Die leicht zitternde Spitze ihrer Zigarette verfehlte den Aschenbecher und die Asche rieselte in den Fußraum von Ferdis Wagen.
Entschuldigung. Ich langweile Sie bestimmt furchtbar mit den geschäftlichen Erfolgen meines Mannes.
Naja.
Aber ich will, ich will und kann nicht glauben, dass er, dass Winfried, ich meine, gestern Morgen habe ich ihn zum Flughafen gebracht. Und jetzt...
Zwei Rühreier mit Speck, eine Kanne Kaffee und eine Flasche vom besten irischen, den Sie haben. Ja, schreiben Sie es auf die Rechnung.
Ich war in bester Feierlaune. Ein lukrativer Auftrag, eine attraktive Auftraggeberin. Bei dem Honorar war der Begriff Geldsorgen mit einem Schlag bedeutungslos geworden. Dazu Spesen und Komfortzimmer im Romantikhotel Musil. Weil ich so näher am Geschehen sein würde, hatte Mercedes mir erklärt. Im Musil war der halbe Wettbewerb abgestiegen. Und das Beste? Ganz am Ende winkte noch eine satte Erfolgsprämie. Gut, es war nicht das Musikbiss, aber so viel anders schien mir dieser ganze Literaturverein hier auch nicht zu funktionieren. Traf sich gut, dass ich direkt am Anfang meiner Ermittlungen das Ass aus dem Ärmel ziehen konnte. Das sollte mir den nötigen Vorsprung vor Leuschner und Aspirant Hinterseher verschaffen.
Du bist die Rose, die Rose vom Wörthersee.
Ich verfrachtete Brachfelds Zigarre vorsichtig in einen Hygienebeutel, griff mir Ferdis Autoschlüssel vom Tisch und öffnete schwungvoll die Tür. Dem verdutzten Zimmermädchen nahm ich nur die Flasche Whisky vom Servierwagen und wünschte einen guten Appetit.
Gerade deshalb wäre es sicher auch ganz im Sinne Winfried Brachfelds gewesen, den diesjährigen Wettbewerb auszutragen. Dem Vergangenen verpflichtet, der Gegenwart tätig verbunden, der Zukunft wirkend zugewandt. Kaum besser als mit den Worten Gerstenbergs wäre das Leben und Wirken Winfried Brachfelds zu beschreiben.
Was für ein geschwollenes Gelaber. The show must go on, um es kurz zu sagen. Offenbar hatte man das Wettlesen unterbrochen, als die Nachricht vom Tod Brachfelds eintraf.
Der trauernden Witwe Mercedes Brachfeld ihr tiefes Beileid auszudrücken.
Von meinem Platz in der letzten Reihe konnte ich den ganzen Saal überblicken. Einer solchen Armada an Strickpolundern, ausgebeulten Korthosen und schlecht sitzenden Anzügen schutzlos ausgeliefert zu sein, war definitiv Folter für meine Augen. War der Mörder unter den Teilnehmern des Wettbewerbs? Ein Kritiker? Ein Autor? Ein anderer Verleger? Motive schien es ja mehr als genug zu geben.
So, und dann darf ich jetzt die Jury bitten, Platz zu nehmen.
Mein Problem war, dass mir die Zeit davon lief. Mir blieben rund 50 Stunden. Nach der Preisverleihung am Sonntagnachmittag war hier Feierabend mit Ermitteln. So viel stand fest.
Als nächstes liest Ulf Jeckel.
Der Autor nahm seinen Platz an einem Tisch in der Bühnenmitte ein. Links und rechts setzte sich die Jury. 4 Männer, 1 Frau. Sie verfielen unmittelbar in diese typischen Berufsdenkerposen. ein Finger an der Schläfe oder das Kinn auf Daumen und Zeigefinger aufgestützt. Jahrelang vor dem Spiegel geprobt, da saß jede Stirnfalte.
Rebecca tappte, halb noch im Schlaf, über die abgeschliffenen Dielen der Wohnküche Richtung Bad. Morgenrituale. Obwohl sie weder Gisela noch mir ähnlich sah, war sie doch mein Kind. Unser Kind. Während ich das Kaffeepulver in die Presskanne füllte, trieb ich Rebecca zur Eile an. Die Kaffeedose war fast leer. Ich musste, nachdem ich Rebecca zur Schule gebracht
nichts
hatte, noch
wie raus
Ökoladen vorbei.
War der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss.
Mir war schlecht.
Selbst nach einigen Whiskys war das hier nur schwer zu ertragen.
Danke, Ulf Jeckel. Und nun zur Kritik, bitte. Herr Uedi.
Ich finde das ein so großartiges Stück Prosa, vor allem weil es eigentlich die Erfahrungen, wenn ich durch Schulen oder Universitäten gehe, die man da in den Gesichtern abliest, so präzise wiedergibt. Und weil es die Hilflosigkeit, in der man sich selber befindet, wenn man das sieht, genauso präzise wiedergibt. Das ist ein zerstörtes Mädchen.
Solche körperlichen Schmerzen hatte ich das letzte Mal gehabt, als bei der Plattenpremiere von Spliff jemand in den frühen Morgenstunden auf die Idee gekommen war, die neue Single von Peter Cornelius aufzulegen.
Danke, Gerd Uedig. Frau Clara Obermüller, bitte.
Ja, auch mich hat dieser Text sehr berührt. In der Hilflosigkeit, fast Hoffnungslosigkeit dieses Vaters. Es ist für mich ein trauriger Text, manchmal fast verzweifelter Text. Der Vater,
das ist doch Beschreibungsimpotenz. Bloße Beschreibung.
Der jetzt.
Das ist doch das Billigste, womit man überhaupt nur Literatur machen kann. Eine völlig läppische und idiotische Literatur.
Ruhe! Ruhe im Saal! Das gilt auch für Sie, Herr Barthé.
Ja, wenigstens einer, dem ja auch die Galle überlief.
Jetzt spricht Clara Huber.
Und dieses ganze senile 68er-Geschwafel. Wen interessieren denn die Probleme, die dieser verkalkte Hippie-Vater mit seiner Öko-Tochter hat?
Ha? Herr Barthé!
Nachwuchsautor war am Vorabend auch dabei gewesen. Fiel schon optisch eher angenehm aus dem Rahmen. Ungekämmte Kurzhaarfrisur, 3-Tage-Bart, schwarze Lederjacke.
Ich glaube nicht, dass die Tochter kaputt ist. Da bricht auch ein Generationenkonflikt auf. Bei allem Verständnis, das er für sie hat, für diese Tochter. Ich glaube, es ist jetzt die Situation, wo man so etwas lesen müsste.
Danke, Clara Obermüller. Danke an Ulf Jeckel. Wir setzen die Lesungen morgen ab 10 Uhr fort. Als erstes
einen schnellen Whisky an der Bar.
Dick Barthé.
Das hatte ich mir als Belohnung für meine körperlichen Qualen nun wirklich verdient.
Du, das ist ja eine tragische Geschichte. Na, habe die Ehre, der große Winfried Brachfeld tödlich verunglückt. Ich sag mal, und du hast ihn gefunden.
Woher weißt du das denn?
Hat mir der Bezirksinspektor Leuschner vorhin gesagt. Wie ich ihn fürs Nachmittagsmagazin interviewt habe. Der Brachfeld muss ja vollkommen betrunken gewesen sein, als er da letzte Nacht auf den See raus ist.
Ja, und wenn es gar kein Unfall war?
Du meinst Nacke.
Ich bestellte Corinna erstmal einen Cognac auf den Schreck. Beiläufig erwähnte ich, dass die Witwe Brachfelds Andeutungen über Feinde und Widersacher gemacht hatte.
Na, wenn du so fragst, könnte es ja jeder Zweite hier gewesen sein. Jeder Autor, der nicht bei ihm untergekommen ist. Jeder Konkurrent, dem er den nächsten Shootingstar unter der Nase weggeschnappt hat. Beruflich war Brachfeld mit allen Wassern gewaschen.
Und privat?
Also, ein Kostverächter war er ja nicht gerade. Wenn du weißt, was ich meine. Aber wenn du mich fragst, ich tippe auf einen beleidigten Autor. So harmlos, wie die meisten hier aussehen, sind sie gar nicht.
Der Mörder trug also eine Korthose, Strickpullover und eine Buddy-Holly-Gedächtnishornbrille, ja?
Na, aber mal im Ernst. Ich habe gehört, dass morgen in der ersten Lesung beim Wettbewerb noch eine richtige Bombe platzen soll. Naja,
Vielleicht ist es aber auch nur verkappte Werbung für Dick Barté. Andererseits, manchmal ziehen die Literaten auch ganz schön vom Leder. Wäre nicht der erste Skandal. Und so wie der eben aufgetreten ist.
Nee, sag mal, Ferdi hast du nicht zufällig gesehen.
Ferdi?
Hatte ich's mir doch gedacht. Klagenfurt hatte ein neues Traumpaar. Ferdis Wagen konnte ich noch eine Weile behalten. Der hatte seinen Laden aus privaten Gründen geschlossen und ließ es sich in Corinnas Apartment gut gehen. Prima. Er hatte seinen Spaß und ich einen fahrbaren Untersatz. Nach einem äußerst erfolgreichen Abstecher ins Elisabethinen-Krankenhaus und einer kleinen Investition in Höhe von 280 Schilling für die Assistentin am Lehrstuhl für Toxikologie befand ich mich in bester Laune auf dem Weg zu einem weiteren Treffen mit Mercedes Brachfeld.
Die Zigarre in ein Nervengift getaucht?
Ja, so ist es. Da wollte jemand ganz sicher gehen. Hat Ihr Mann viel geraucht?
Nein. Eine gute Zigarre am Abend, das war alles. Sein Ritual. Er hielt viel auf diese Regelmäßigkeiten.
Der Spiegel hatte erst im Frühjahr eine ausführliche Home-Story über den Verleger gebracht und seinen Tagesablauf minutiös dargestellt. Inklusive Genusszigarre am Abend.
Herr Berger?
Ja?
Geben Sie mir doch bitte diesen Bericht des Toxikologischen Instituts. Dieser Beweis spricht ja wohl für sich. Damit kann ich Inspektor Leuschner sicher überzeugen, unverzüglich eine Obduktion zu veranlassen. Dank Ihrer Ermittlungen wird er wohl kaum das Wochenende abwarten.
Nein, das hier wird selbst diesen Dilettanten überzeugen.
Und was Ihre Prämie betrifft, Herr Berger.
Ja?
Sie haben bisher sehr gute Arbeit geleistet. Falls Sie Ihre Ermittlungen vor der österreichischen Bundespolizei zum Abschluss bringen...
Ja, das sollte ja nicht allzu schwierig sein.
Mein Wort gilt.
Ich war also noch im Rennen. Und dass ich vor der Bundespolizei ins Ziel fahren würde, war so gut wie sicher. Zwar würde Leuschner von Mercedes erfahren, dass auch ich an dem Fall dran war, aber damit konnte ich leben. Dumm war nur, dass eine vorgezogene Obduktion meinen Vorsprung schmelzen lassen würde. Aber wie sagt man so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Frau Brachfeld?
Ja?
War Ihr Mann, ich meine, Ihr Mann, hatte er auch... andere...
Herr Berger?
Ja?
Das geht nun wirklich ein bisschen zu weit. Mein Mann ist tot.
Ja, natürlich.
Ich habe Sie beauftragt, den Mörder meines Mannes ausfindig zu machen und nicht Bettgeschichten auszugraben. Winfried hatte einen gewissen Ruf. Das mag sein. Es gab die eine oder andere Belanglosigkeit. Tja, was soll ich sagen? Wir hatten da so unsere Vereinbarung. Das galt natürlich auch für mich.
Der Blick, den mir Mercedes dabei zuwarf, sprach eine deutliche Sprache. Jetzt oder nie. Blitzschnell reagierte ich und nutzte meine Chance. Mercedes, ich meine Frau Brachfeld, haben Sie heute Abend schon etwas vor? Ich würde Sie gerne zum Essen einladen.
Sehr freundlich. Herr Berger, vielleicht ein anderes Mal. Es ist einfach noch zu früh. Verstehen Sie?
Ja, natürlich.
Bringen Sie doch erst einmal Ihre Ermittlungen zum Abschluss und dann, wer weiß.
Na, das hörte sich doch vielversprechend an. Mercedes stieg in ihr noch wartendes Taxi und machte sich auf den Weg zur Bundespolizei. Zeit für eine der bewährten Viktor Berger Strategien. Helfen die Lebenden nicht weiter, musst du den Toten befragen. Und Brachfeld konnte mir tatsächlich Auskunft geben. Eine gründliche Durchsuchung seines Hotelzimmers brachte mich einen großen Schritt weiter. In seinen Unterlagen stieß ich auf einen äußerst interessanten Briefwechsel. Um es kurz zu machen, Brachfeld hatte eine Anwaltskanzlei beauftragt, Dick Bartés Auftritt beim Klagenfurter Wettlesen um jeden Preis zu verhindern. Hatte aber nicht geklappt. Die Anwälte von Barthés Verleger Pfeiffer hatten ganz offensichtlich die besseren Karten.
Schon wieder so ein saudämliches Wettlesen, wo eh jeder jeden kennt und schon vorher feststeht, wer was am Ende bekommt. Da muss man doch was dagegen machen. Das kann man doch nicht so stehen lassen.
Tief in den Stuhl gesunken, saß ich wieder in der letzten Reihe. Ich war fest davon überzeugt gewesen, mit Beginn der Lesung in einen komatösen Tiefschlaf zu fallen. Weit gefehlt. Dieser Barthé lieferte eine Bombenshow. Und der Text hatte es auch in sich.
Und jetzt wechsle ich mal in die dritte Person, weil ich jetzt Lust auf den allmächtigen Allmachtserzähler habe. Er baute sich vor dem dicken Direktorensack, dem Verlegerchef, dem Literaturbonzen auf. Der wimmerte nur noch um Gnade. Von wegen Gnade gibt's nicht. Jedem das, was er verdient. Wer jahrzehntelang den Daumen auf die Kunst hält, dass sie dran ersticken möchte, der verdient's nicht anders. Blaff, blaff, blaff!
Lass uns mal durch. Danke, Sie entschuldigen.
Das ist
danke,
das Gescheiteste, was man mit bitte. So einem Direktor
machen kann. Ah, ja, beziehen Sie sich, Spektor. Da hinten in der letzten Reihe, du sitzt da.
Schon gut hinterher. Ich habe selber Augen im Kopf.
Oder besser noch von vorne.
Na, dann wollen wir mal. Herr Berger, Sie bleiben, wo Sie sind. Hören Sie sich nicht von der Stelle.
Herr Bezirksinspektor, Ruhe! Ruhe im Saal! Das gilt für Sie, Herr Bezirksinspektor und seinen Aspiranten. Bitte, wenn Sie Platz nehmen wollen, und Ruhe, bitte. Ruhe! Die Lesung geht weiter.
Das ist das Gescheiteste, was man mit so einem Direktorensack machen kann. Schön aufgesetzt, von hinten oder besser noch von vorn, direkt zwischen die Augen. Blaff, blaff, blaff! Und dann liefe das schöne, rote, echte Blut über die Direktorenverleger-Chef-Visage und bildete die schönsten Muster. Und das Ganze müsste natürlich gefilmt werden. Naheinstellung. Und alles Berger, voll in Farbe.
Uns liegt der Bericht des Toxikologischen Instituts vor. Die Obduktion hat den Verdacht bestätigt. Aus sicherer Quelle wissen wir, dass Sie das Corpus Delicti unrechtmäßig vom Tatort entfernt haben. Geben Sie mir unverzüglich die Zigarre und halten Sie sich ab sofort aus der Sache heraus.
Haben wir verstanden?
Nicht so laut, Herr Bezirksinspektor. Bleiben Sie auf dem Teppich, ja. Berger, werden Sie nicht frei. Können Sie auch wegen Unterschlagung wichtiger Beweismittel in der Mordsache Brachfeld verhaften und wenn es für sonst nichts langt, gegen Beleidigung von österreichischen Staatsbeamten kann ich Sie allemal festsetzen.
Herr Bezirksinspektor, bitte Ruhe. Hier spricht jetzt nur der Autor. Das gilt auch für alle im Saal und ganz besonders in der letzten Reihe.
Wir sprechen uns noch, Berger!
Viel besser noch als der aufgesetzte Kopfschuss wäre natürlich ein sauberes Gift. Das wäre schon recht für so einen Direktorenverleger-Chefsack. Da steht er dann da. So ein Brachvogel. Zitter, zitter, Würg und der ganze weiße Schaum quillt aus dem Mund. Eben noch an der teuren Zigarre gezogen und auf einmal dreht sich alles. So schnell kann's gehen. Tragisch. Tragisch. Ein tiefer Zug an der Zigarre und die Literatur atmet auf und der Brachvogel-Direktorensack sackt zusammen nur noch Röchel, Röchel und aus.
Hinterher.
So wird's gemacht.
Ja, freilich.
Habt ihr's gehört?
Ja. Ja, ihr wollt sie ja. Festsetzen! Sofort! Das ist unser Mann!
Hiermit verhafte ich Sie wegen Mordes an Winfried Brachfeld.
Was?
Ja.
Na, was hält doch diesen...
Nehmen Sie Hände zurück. Was wollt ihr von mir?
Jetzt werden Sie auch die Hände
auf. Lassen Sie mich los. Ruhe,
bitte. Lassen Sie mich
los. Können Sie noch nicht
sitzen oder fest?
Nein, verdammt doch mal. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig.
Wow. Die Show wurde immer besser. Für die Slapstick-Elemente sorgten meine beiden Freunde von der österreichischen Bundespolizei.
Hinterher! Warten Sie Ihres Amtes! Abführen!
Herr Bezirksinspektor, Ihr impertinentes Auftreten wird ein Nachspiel haben. Ja, Herr Bezirksinspektor, wie können Sie einen Autor während des Wettbewerbs einfach von der Bühne herunter verhaften? Hätten Sie nicht wenigstens die Kritik abwarten können? Das ist eine bodenlose Unverschämtheit.
Herr Magister Huber, ja, bei Herr Künstlern Herr wird keine Ausnahme gemacht. Vor dem Gesetz sind alle gleich.
Ja, was denn,
wir
was
waren
denn?
Soeben Zeugen eines Mordgeständnisses. Aber nur der Täter konnte wissen, auf welche Weise Brachfeld ermordet wurde. Und damit ist er voll klar. Die Dombrovzeichnung dieses Geständnisses ist mir unverzüglich auszuhändigen.
Das ist der österreichische Exekutive.
Ja, darum heißt sie auch Exekutive.
Herr Bezirksinspektor, ich bitte Sie, es handelt sich doch um Literatur. Ja. Wir haben hier einen Literaturwettbewerb.
Literatur? Ja. Ja, das ist nicht los, ja. Meine Empfehlung, Herr Magister, wir sprechen uns noch, wenn ich mit der Vernehmung fertig bin.
Ja, wir sprechen uns noch. Merken Sie sich das, ja. Das ist, also, das ist ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte diesen bedauerlichen Zwischenfall zu entschuldigen.
Mörder, der sein Geständnis als öffentliche Lesung zum Besten gibt. So blöd kann doch keiner sein. Nein, da steckt etwas ganz anderes dahinter. Hatte sich jemand die wilden Mordfantasien des Autors zunutze gemacht? Praktisch der Mord zum Buch? Mal was anderes. Ich fummelte am Hemdkragen herum und überprüfte im Rückspiegel die Krawatte. Perfekt. War bestimmt ein super Bild gewesen, als Ferdi in diesem feinen Zwirn seine Schwester unter die Haube gebracht hatte. Damals, im Sommer 1971.
Und sollte mein Mandant irgendwelche Beschwerden vorbringen, dann können Sie sich warm anziehen.
Baby, baby. Was für ein Bild. Barthé hockte wie ein kleines Kind auf seiner Pritsche. Angezogene Beine, den Kopf zwischen den Knien.
Hey, Dicky, hör mal zu. Ich glaube ja auch, dass du es nicht warst. Ja? Dicky, hey! Dicky, ich bin hier, um dir zu helfen, okay?
Yeah.
Ich hol dich hier raus.
Just remember the good times we had.
Ich hol dich hier raus. Hallo, hey! Dicky, hey! Komm runter, Junge! Komm runter!
Ich war's nicht! Ich bin kein Mörder! Hol mich hier raus! Ich halte es nicht aus!
Tja, so viel stand fest. Barthé war vollkommen durch. Aus dem war nichts Sinnvolles herauszuholen. Aber er hatte mich trotzdem auf eine Idee gebracht. War vielleicht ein absurder Einfall, aber ein Versuch war es wert. Gleich am nächsten Morgen würde ich mich um die Sache kümmern. Aber jetzt war mir erstmal nach Hotel und Zimmerservice.
Kärnten aktuell. Klagenfurt. Nach neuesten Informationen der ermittelnden Bundespolizei hat sich der Hauptverdächtige im Mordfall an dem deutschen Verleger Winfried Brachfeld in der vergangenen Nacht in seiner Gefängniszelle das Leben genommen. Nähere Einzelheiten über die Hintergründe sind bisher nicht bekannt. Das Wetter. Nach anfänglichem Dunst in der Umlagen setzt sich im Laufe des Tages überall die Sonne durch. Die Tageshöchsttemperatur.
Schnauze!
Herr Berger, hier spricht die Bundespolizei. Öffnen Sie sofort die Tür.
Aufmachen.
Dass die beiden Alpensheriffs nicht zum Brunch bei mir vorbeikamen, war klar. Das Zimmer lag im ersten Stock, also die Fensternummer.
Baby, baby, aha, you're all I ever wanted.
Ach so, ja, pass auf.
Wird's ja ziemlich bescheuert, wenn du mich fragst. Na, aber schau mal noch da. Und der Pop und diverse, da in der Schachtel.
Barthés letzte Botschaft, dieser Song, er wollte mir nicht aus dem Kopf.
Hab ich mir doch gedacht, Ferdi, guck dir mal das Cover an.
Was für Frisuren, bah! Und die Stretchhosen, das sind echt der Hammer. Ja, das war halt einmal ihn früher, ne?
Ja, Ferdi, hier auf der Rückseite, hier.
Was denn?
Ja, guck dir mal den Typen genauer an.
Ja, krass. Live-Aufzeichnung vom März 1978, Wild Riders.
Ja, Gesang Dick Barthé.
Nur noch rund 15 Minuten, bis die Jury den diesjährigen Sieger des Ingeborg-Bachmann-Preises bekannt gibt.
Barthé war Frontmann der Wild Riders gewesen. Er selbst konnte mir zu diesem Kapitel keine Auskunft mehr geben. Aber auf dem Cover der Live-Platte entdeckte ich unter Tourmanagement einen alten Bekannten, Alex White.
Nach 3 Tagen Literatur pur und anspruchsvoller Sofortkritik werden wir für Sie live dabei sein, wenn der Preis vergeben wird.
Ich klemmte mich sofort ans Telefon. Ich war mir sicher, mit Alex' Hilfe würde ich meine Ermittlungen erfolgreich zum Abschluss bringen.
Und viel Musik.
Und zwar in der Hotelbar. Des Romantikhotel Musil.
So, Herr Berger, was gibt's denn noch so Wichtiges? Dass dieser Barthé sich umgebracht hat, habe ich bereits in den Nachrichten gehört. Offenbar konnte er mit der Schuld nicht länger leben.
Ja, wenn Sie das so
ich
sehen,
weiß, dass Sie persönlich Ihr Bestes gegeben haben. Ohne Ihre Hilfe würde die österreichische Bundespolizei noch immer vergeblich nach dem Mörder meines Mannes suchen. Also, ich übernehme die Unterkunft, Ihre Spesen und biete Ihnen die Hälfte der vereinbarten Erfolgsprämie an. Was halten Sie davon, Herr Berger?
Das ist sehr großzügig. Danke. Übrigens, ich habe noch eine Frage. Wussten Sie, dass Ihr Mann versucht hat, Barthés Auftritt bei dem Wettbewerb gerichtlich zu verhindern?
Nein, davon hat er mir nichts gesagt.
Na, die Klage auf Unterlassung wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Nicht? Das macht doch aber nur Sinn, wenn Ihr Mann den Text, in dem sein Tod so genau beschrieben wird, bereits kannte, oder?
Das ist sicher möglich. Winfried war stets auch darüber auf dem Laufenden, was sich in den anderen Verlagshäusern tat. Vorstellbar wäre es also.
Und wenn das Manuskript, sagen wir mal, auf dem Schreibtisch Ihres Mannes herumlag, dann hätten ja auch Sie im Vorbeigehen mal einen Blick drauf werfen können. Rein theoretisch natürlich.
Ja, rein theoretisch, ja. Aber warum sollte ich ausgerechnet das Manuskript von diesem Barthé durchlesen? Ich mache mir ohnehin nicht sonderlich viel aus Literatur, Herr Berger.
Ja, aber Musik interessiert Sie schon, oder?
Worauf wollen Sie hinaus? Was soll das Ganze?
Ich warf einen kurzen Blick auf meine Armbanduhr. Perfektes Timing. Gleich würde Corinna das gute Stück auf den Plattenteller legen. Auf mein Zeichen hin stellte der Barkeeper das Radio lauter.
Ihr seid ein super Publikum.
Allmählich verliere ich die Geduld. Wenn Sie mir also bitte erklären könnten, was diese Inszenierung hier soll.
Jetzt kommt. Dieser Song ist für meine über alles geliebte Mercedes.
Die Stelle, die hat's in sich, hä?
Das ist das Beste, was mir je passiert ist. Mercedes, you're all I ever wanted.
Und? Erinnern Sie sich? Ist doch erst 3 Jahre her. Tja, da waren Sie noch ein paar gewesen. Die schöne Kunsthistorikerin Mercedes Pöppel und der Sänger, der so gerne ein Dichter sein wollte. War 3 Jahre alt, die Aufnahme.
Und? Ich kannte Dick Barthé vor meiner Ehe. Was soll das beweisen? Glauben Sie etwa, ich wollte mit ihm durchbrennen und musste deshalb meinen Mann aus dem Weg schaffen?
Nein, das glaube ich nicht. Warum sollten Sie ausgerechnet mit Barthé durchbrennen, Ihrem Ex-Freund?
Eben.
Ja, hat der Sie nicht von einem auf den anderen Tag verlassen? Erst hat er Ihnen während der Wild Riders-Tournee die große Liebe von der Bühne runtergeschworen und dann verschwindet er ohne ein einziges Wort. Ich würde eher sagen, mit dem hatten Sie noch eine Rechnung offen.
Eine interessante Theorie, Herr Berger. Wirklich interessant.
Ja, warten Sie, ich bin ja noch nicht fertig. An Alex White können Sie sich doch auch erinnern, nicht? Den Tourmanager der White Riders. Ja, der musste doch für Dick immer die großen Suiten in den Hotels buchen, weil der Ärmste so unter Platzangst litt. Er hat ein wirklich gutes Gedächtnis, der Alex.
Mhm.
Ja, wusste auch noch, dass Dick sich nach den Konzerten immer zurückzog zum Schreiben. Während die anderen White Riders standesgemäß die nächste Bar auseinandernahmen. Und an den letzten Gig in Frankfurt konnte er sich besonders gut erinnern. Ja, das Konzert, nachdem sich die Wild Riders aufgelöst haben, weil ihr Sänger am nächsten Morgen wie vom Erdboden verschluckt war. Tragisch, finden Sie nicht?
Sie überraschen mich. da habe ich sie wirklich unterschätzt.
Aber richtig. Interessant fand ich Alex' Bericht über diese kleine Zusammenkunft. Nach dem Konzert in Frankfurt. War ja sicher eine gemütliche Runde, nicht? Dick Barthé, sie selbst und der bedeutende Mann aus der Buchbranche, dem Dick seine Manuskripte zeigen wollte. Elegante Kleidung, graumelierte Haare, die schwere Zigarre. Der große Winfried Brachfeld.
Ja.
Ah. Wenn ich Alex richtig verstanden habe, waren sie allerdings schon gegangen. Als Brachfeld sein Scheckbuch gezückt und Barthé einen Scheck ausgestellt hat. Ja, am nächsten Morgen war Dick dann verschwunden, hatte sich regelrecht in Luft aufgelöst. Sicherlich keine einfache Situation für sie, nicht?
In den ersten Tagen habe ich wirklich noch gedacht, er taucht jeden Moment wieder auf. Wir haben die halbe Stadt nach Dick abgesucht. Alex, Winfried und ich.
Vergebliche Liebesmüh. Da saß Dick schon längst im Flieger nach Mexico City. Mit Brachfelds großzügigem Scheck. Aber ohne sie. Das war der Deal.
Mhm. Und Winfried bedauerte noch, dass er Dick mit so deutlichen Worten abgelehnt hätte. Er habe ja nicht ahnen können, was das bei Dick auslösen würde. Ich war so naiv. Ich glaubte ihm jedes Wort.
Und als sie herausgefunden haben, dass Dick sie regelrecht an Brachfeld verkauft hat, da war es zu spät, da waren sie schon mit Brachfeld verheiratet, dem fürsorglichen Tröster, der sich nach Dicks Verschwinden so aufmerksam um sie gekümmert hat.
Ich hasste ihn. Jeden Tag mehr. Für Winfried waren andere Menschen doch nur Figuren, die man nach Belieben herumschieben konnte. Diese Macht. Dafür lebte er.
Ja, und sie machten gute Miene zum bösen Spiel. Bis zu dem Tag, an dem ihnen Barthés Manuskript in die Hände fiel. Ja, und dann kam ihnen diese geniale Idee.
Es war so einfach. Einmal wollte ich die Fäden in der Hand haben.
Der Mord zum Buch. Sie brauchten sich nur an Dicks Textvorlage zu halten. Da stand ja praktisch schon alles drin.
Mm.
Und dass Dicky wegen seiner Platzangst einen Gefängnisaufenthalt nicht überleben würde, war sozusagen die Krönung des Ganzen. Ein genialer Plan.
Ja, ein genialer Plan. Das finden Sie auch. Hm?
Hinterher.
Ja.
Da sitzt er ja.
Ich sehe ihn, super.
Ah, Herr Bezirksinspektor, küss die Hände.
Wie schön, werden Sie zufrieden, Herr Berger. Sie sind mir ein paar Erklärungen schuldig. Und dass Sie sich heute früh unserem Zugriff entzogen haben, würde ich vorschlagen, dass Sie uns jetzt aufs Wachzimmer begleiten.
Ja, genau, jetzt kommen wir einfach mit.
Tja, an meiner Stelle musste dann doch die schöne Mercedes Brachfeld in den Streifenwagen steigen. Ich hatte Leuschner die ganze Geschichte zweimal erklären müssen, bis auch er die Zusammenhänge begriffen hatte. Und Hinterseher anwies, Mercedes in Handschellen abzuführen. Mein Triumph über die österreichische Bundespolizei hatte einen bitteren Nachgeschmack. Aber was hätte ich schon machen können? Ich hatte schließlich einen Ruf zu verlieren. Am folgenden Tag machte ich mich auf den Weg nach Hause. Reiner Selbstschutz. Noch ein paar Tage am Wörthersee und ich hätte mir eine Kuhglocke umgebunden und wäre ins Wasser gestiegen. Ich ahnte noch nicht, wen ich zu Hause auf dem Treppenabsatz vor meinem Büro antreffen würde. Nina Hagen. Sie kam direkt aus L.A., Malibu. Das Ticket hielt sie noch in der Hand. Sie war ziemlich durch den Wind. Nach und nach verstand ich so viel, dass sie eine nächtliche Erscheinung.
Literatur Letal. Kriminalhörspiel von Carla Spieß und Thomas Doktor. Viktor Berger, Tonio Arango. Ferdi, Martin Leutgeb. Mercedes Brachfeld, Susanna Fernandes-Genebra. Winfried Brachfeld, Joachim Hall. Bezirksinspektor Leuschner, Gottfried Breitfuß. Aspirant Hinterseher, Andreas Schlager. Dick Barthé, Michael Rotschopf. Corinna Haberlein, Chris Pichler. Anselm Huber, Ernst Konarek, Ulf Jeckel, Florian von Manteuffel sowie Michael Speer, Sabine Gronau, Michael Kopeinig und die Wild Riders, Frank Meerfort, Mark Harrison und Michael Rotschopf. Ton und Technik Christiana Schneckenburger und Claudia Peike, Regieassistenz Sabine Bohnen, Regie Klaus-Michael Klingsporn. Produktion Deutschlandradio Kultur 2007.